Freitag, 22. Oktober 1993, Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Dann dürfen wir wieder einmal hineinschauen in 1. Mose 32 und lesen von Vers 22 an. Ihr wisst, ja, ans Ende mal dieses Kapitels. 1. Mose 32 von Vers 22 an. Lesest du gerade mal. Oder hast du schon aufgeschaut? Ja.
Und er stand in jener Nacht auf und nahm seine zwei Weiber und seine zwei Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok.
Jawohl, jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist der Herr? Jakob, eigenartig, zwei Buchstaben verwechselt, dann heißt Jabok. Jakob zog über den Jabok, ja. Also, Rückkehr Jakobs ist schon in der Gegend des Jordan, auf der Ostseite des Jordan. Und kurz nachher sieht er schon seinen Bruder Esau auf ihn zukommen mit 400 Mann. Jetzt lesen wir mal von diesem Jakob, wie er, was er nun erlebt.
Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein übrig. Und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging.
Eigenartig. Also erstens wunderbar. Bei dieser Furt des Flüsschens Jabok hat Jakob seine Riesenkarawane rüberziehen lassen über die Furt. Und erst als er wusste, alle sind jetzt drüben, aber immer noch auf der Ostseite des Jordan, ist er allein da und jetzt plötzlich ein Mann, heißt er, also wir wissen, es ist ein Engel in Menschengestalt jetzt, aber ein eigenartiger Mann, der wird direkt einerseits als Gott bezeichnet und andererseits und zuerst als Mann und dann als Engel. Zum Glück sind wir orientiert in unserem Gotteswort, dass unser Gott ja eines Tages vor seinem Thron hohe himmlische Herrlichkeiten versammelt hat und denen erklärt hat oder sie daran erinnert hat, ich habe euch alle zu Göttern erhoben und zu Söhnen des Höchsten. Aber alle waren ja die Werke seiner Hände. Aber das ist nun einer dieser Götter, die jetzt auch Menschengestalt annehmen können.
Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an, und das Hüftgelenk Jakobs war verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen.
Da müssen wir immer klar sehen, was nicht immer gleich ersichtlich ist, wer spricht jetzt? Nicht? Wer hat gesehen, dass er ihn nicht übermochte? Wer hat wen nicht übermocht? Dieser Mann, dieser Engelfürst, merkt ihr, der Jakob, dieser gewöhnliche Mensch, der hat ja Riesenkräfte. Und als er das jetzt sah, da hat er den einfach auf der Seite beim Hüftgelenk etwas zerrissen, ja. Wie heißt er da?
Hüftgelenk war verrenkt.
Ach, verrenkt, ja. Das konnte er ihm noch antun. Weiter.
Und er sprach, ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet.
Ja, wer spricht jetzt das?
Jakob.
Nur weiterlesen, ja.
Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel.
Aha, es erscheint zuerst der Name Israel. Und was heißt Israel auf Deutsch? Gotteskämpfer. Israel, Kämpfer Gottes. Eigenartig, dass dieser sonderbare Mann jetzt, ein Engel, der auch als Gott bezeichnet wird, dass dieser die Vollmacht hat, dem Jakob einen neuen Namen zu geben. Lies nochmal einige Worte vorher, wollen wir noch, damit wir ganz klar sehen.
Da sprach er zu ihm, was ist dein Name?
Sprach wer zu wem?
Da sprach der Mann zum Jakob.
Jawohl.
Was ist dein Name? Und er sprach, Jakob.
Was heißt denn Jakob? Wissen wir es noch? Nicht Fersenhalter. Jakob heißt einfach, klar, Verse. Punkt. Jakob heißt einfach Verse. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin Abraham, heißt Vater der Höhe. Ist das ein richtiger Name für Gott? Jawohl. Isaaks, was heißt das? Des Lachens, der Verheißung. Das passt auch. Und jetzt auf einmal, und der Gott Jakobs, der Gott der Verse. Der Gott der Verse. Ja, was sollen wir dazu sagen? Nur hören. Die Verse ist das unterste, hinterste, letzte Glied am menschlichen Leib. Verse, die sich ständig, wenn damals gar nicht selten, barfuß gegangen wird, sich ständig in den Schmutz der Erde oder was kommt, drücken lässt, dass der ganze übrige Mensch eben seine Funktion ausüben kann. Verse. Erinnern wir uns an ein ganz frühes Gotteswort, ganz vorn in der Bibel.
Ja. Seine Verse wird in den Kopf zerfallen. Also der Same, oder?
Ja, der Schlangensame.
In die Verse stechen und
ja,
der Same ist in den Kopf zerfallen.
Wird nicht in die Verse stechen. Ja. Das heißt, der Schlangensame ist natürlich Satan. Der kann den Sohn Gottes erst in welcher Stellung tödlich verwunden?
Wenn er die Verse ist.
Als er sich zum untersten, hintersten, letzten Glied der Menschheit hat machen lassen. Erst da konnte er ihn.
Ja. Im Stab.
Ja. Gewaltige Zusammenhänge. Weiter.
Da sprach er, nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel.
Also nicht Verse, sondern Gotteskämpfer. Begründung?
Von denn du hast mit Gott,
aha,
also mit Elohim, statt Platz,
mit Elohim, ja.
Und mit Menschen gerungen und hast obsiegt.
Na, also mit einem Gott, der Menschengestalt ist hier gemeint, ja.
Mit Gott und mit Menschen gerungen, ja, und hast obsiegt.
Ja.
Und Jakob fragte und sprach.
Ah, jetzt kommt die Gegenfrage.
Tue mir doch deinen Namen kund.
Tue mir auch deinen Namen kund. Meinen Namen habe ich dir gesagt. Wie ist denn dein Name? Jetzt Achtung, was der sagt.
Da sprach er, warum doch fragst du nach meinem Namen?
Aha, der will seinen Namen gar nicht bekannt geben.
Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel.
Ja. Wer segnete wen?
Der Engel, Jakob.
Ja.
Also das heißt, warum fragst du nach meinem Namen? Ja. Und er segnete ihn da selbst.
Ja.
Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel.
Ja. Das heißt Angesicht Gottes. Pniel heißt Angesicht Gottes.
Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Ja, also für den Jakob, das war es, hat er gemerkt, das ist einer der Götter. Sagt das nun ganz fast wie selbstverständlich, was für unser einen fast nicht, nicht richtig erscheint. Ne? Nein, das war damals den Vätern, die wussten da noch Bescheid über die Tatsache, dass es viele Götter gibt und viele Söhne des Höchsten, die aber nicht wirklich Gott sind. Denn sie sind nur alle ein Werk seiner Hände und Gott hat sie nur ehrenhafterweise zu Göttern und zu Söhnen des Höchsten erhoben.
Weiter. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden.
Ja, also das war für Jakob gar nicht selbstverständlich. Wenn nun einer der Götter mit ihm gekämpft hat, nicht? Dass er obgesiegt hat, gerettet, seine Seele gerettet worden ist.
Und die Sonne ging ihm auf, als er über Kniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte.
Aha. Jetzt haben wir einen hinkenden Jakob. Also.
Darum essen die Kinder Israel nicht die Spannader, die über dem Hüftgelenk ist, bis auf den heutigen Tag.
Aha. Also bei den Tieren, die sie schlachten, da ist auch so eine Art Hüftgelenk. So, und jetzt? Und die Sonne ging ihm auf. Wann?
Als er über Kniel hinaus war.
Ja. Der betreffende Mann, dieser betreffende einer der Götter, der konnte gerade noch was ertragen, die Morgenröte. Und dann wusste er, Morgenröte, jetzt geht dann die Sonne auf. Das Licht der Sonne kann ich nicht ertragen. Da wissen wir schon Bescheid, was für ein Und wenn schon so der Engel das, und der Götter einer war, ne? Sie alle, die Götter, die sind, haben ihr Urteil immer gefällt, nachdem sie das Angesicht des Gesetzlosen angeschaut haben. Was macht Satan für Miene zu meiner Entscheidung? Die Sonne, jetzt geht in die Sonne auf, das ist Christus. Ja. Weiter.
Nochmal der Satz, darum essen die Kinder Israel nicht die Spannader, die über dem Hüftgelenk ist bis auf den heutigen Tag, weil er das Hüftgelenk Jakobs, die Spannader, angerührt hatte.
Aha.
Und Jakob hob seine Augen auf und sah, und siehe, Esau kam mit ihm 400 Mann. Und er verteilte die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran und Lea und ihre Kinder dahinter.
Also jetzt, Jakob, das ist als geistlicher Weise ein prächtiger Militärdisponent. Also jetzt, wir haben einige Verse ganz vorn da, da ist die Rede, da kommt Jakob mit seiner Karawane vorbei in Machanaim. Da steht gerade einige Verse, bevor wir gelesen haben. Das heißt, doppeltes Heerlager. Und das macht jetzt Jakob auf seine Weise. Wisst doch mal, wie er da, der Jakob da disponiert, nachdem die Sonne aufgegangen ist.
Und er verteilte die Kinder auf Lea und auf Rahel.
Lea, das war ja die Älteste, Rahel seine Geliebte.
Und auf die beiden Mägde.
Ja, der Rahel und der Lea.
Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran.
Aha. Also da kann man Jakob nicht groß übel nehmen, aber so ganz gefällt uns Frommen das doch nicht, dass er da die Mägde und ihre Nachkommenschaft vorangestellt hat, für alle Fälle. Erstens, die voran.
Und Lea und ihre Kinder dahinter.
Ja, Lea war die Älteste und ihre Kinder.
Und Rahel und Josef zuletzt.
Das haben wir am liebsten
gehabt. Ja. Man sagt, der Jakob, ja, das sei so ein Überlister. Ne? Aber in seinem Schwiegervater, Jethro, Provise, nein, Schwiegervater, Laban, in seinem Schwiegervater Laban hat er noch den größeren Überlister gefunden, als er selber. Ja. Der Laban, der ließ den Jakob 7 Jahre arbeiten für ihn mit seinen Herden. Den Herden damals, 7 Jahre, und dann könne er dann die Rahel haben. Ne? Und was macht der Laban? Und der hat doch einen viel zu schönen Namen, Laban, das heißt Weiß. Lebanon, das heißt der Weißberg, weil es Schnee hat auf dem Libanon. Laban, ja. Hat Jakob 7 Jahre gearbeitet, damit er die Rahel bekommt. Und es war es Nacht, Hochzeitsnacht. Und was entdeckt, musste Jakob entdecken am anderen Morgen? Hat er mir seine älteste Tochter ins Bett geschoben. Ja, ja, und dann musste halt der Jakob nochmal sieben Jahre arbeiten, bevor er dann wirklich dann die Rahel bekam. Also.
Er aber ging vor ihnen her, also der Jakob,
jawohl,
und beugte sich siebenmal zur Erde nieder.
Achtung, ja, vor wem? Aha, also zuerst hat er die Marschordnung geordnet für seine Karawane. Und dann ist er aber an die Spitze gegangen. So, der Erste. Und er ging nach vorne. Was macht er?
Er beugte sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe zu seinem Bruder kam.
Also stellen wir uns mal davor. Jakob, also wollen wir uns mal den Jakob nicht als Jakobli vorstellen, wie das meistens der Fall ist, sondern als eine Figur von Format. Wisst ihr noch, was der gemacht hat? Als er kam, in die Gegend, der Flucht vom Esau, da lagerten drei Herden in der Mittagssonne da und durften nicht trinken. Erst wenn die letzten Herden noch gekommen sind, das war die Herde mit der Rahel, ne? Zuletzt. Was macht er? Der wartet nicht, der Jakob, bis alle Hirten, die hier alle Herden zusammengetrieben haben, der sah, wie die Schafherden, die schon da waren, drei Herden, ja, die dürstete und durften nicht trinken, da lag ein schwerer Stein auf dem Brunnen, dann hieß es, der Stein darf erst weggefördert werden, wenn alle da sind, mit gemeinsamen Kräften wird denn da der weggerodelt, geschoben da von dem Brunnen und dann erst kann getränkt werden. Was macht der Jakob? Ja, und nimmt den Stein und der nur mit vereinten Kräften weggerutscht, rutscht den weg beiseite. So. Und sagt, so kommt, jetzt wird getrunken. Es wird nicht gewartet, bis alle zusammen sind. Also stellen wir uns den Jakob wirklich als das vor, der ja mit einem der Götter gerungen hat und der hat gemerkt, der mag ja mich und nicht ich ihn. Also Jakob, bitte.
Siebenmal bis zur Erde.
Yes, du. Also kommt der Esau mit 400 Mann, natürlich Militär, ja, und sieht dann den Jakob, wie der sich, bitte, nicht nur so weit, sondern bis zur Erde, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Ja, liebe Geschwister, wir wissen doch, vielleicht noch nicht alle, letzten Endes stellt Jakob dieser falsch beurteilte Gottesmann, der Stammvater von ganz Israel, Jakob, stellt Jesus Christus dar. Jesus Christus in seiner tiefsten Erniedrigung, eben wie wir schon gehört haben, wie sich Jesus Christus zum untersten, hintersten, letzten Glied der Menschheit hat machen lassen. Das ist Jakob. Christus in seiner Herrn. Und wenn er sich hier siebenmal verbeugt, vor dem Esau. Und Esau stellt Satan dar. das in der Schrift ganz klar, dass nicht einer unter euch sei wie Esau, ein widergöttlicher und Hure. So lesen wir Esau Satan darstellen und Jakob Christus in seiner tiefsten Erniedrigung. Ja, hat Jesus sich auch einmal geistlicherweise, also wirklicherweise, 7-mal erniedrigt. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, in der Gleichgestalt Gottes zu sein. Zweitens, sondern er erniedrigte sich selbst, indem er sich herabließ wie ein Engel und dann so weit und so weit und so weit bis ans Kreuz von Golgatha. Das sind die 7 Erniedrigungsstufen Jesu Christi, soweit. Ja. Und ja bitte, wenn nun Esau letzten Endes ein Modell für Satan ist, wer wird denn von Gott, dem Höchsten, bis heute noch als Gott, genau das gleiche Wort wie Gott im Griechischen, Theos, als Gott und Fürst dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters genannt? Wer? Satan. Bis heute. Also, indem Christus sich da noch in der Reichsherrschaft Satans in dieser Schöpfung noch befand, da hat Christus sich erniedrigt. 7-mal. So wunderbar sind die Dinge. Und wenn wir jetzt dann, ja, jetzt lesen wir weiter.
Und Esau lief ihm entgegen und umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und er hob seine Augen auf und sah die Weiber und die Kinder und sprach: Wer sind diese bei dir?
Was wir jetzt lesen dürfen zwischen diesen beiden ehemals todfeindlichen Brüdern, die Feindlichkeit war natürlich nicht auf der Seite Jakobs, sondern nur auf der Seite von Esau. Er wollte ihn ja umbringen. Was wir jetzt da lesen dürfen, das sind schon Blicke in die letzten Geschehnisse kurz vor dem Gott in Christo die Versöhnung des Alls erreicht hat. So dürfen wir unser Gotteswort lesen. Weiter.
Wer sind diese bei dir? Und er, Jakob, sprach: Die Kinder, die Gott deinen Knechte
beschert hat. Also wie nennt er sich immer wieder her? Dem Esau gegenüber, dein Knecht, dein Knecht.
Und die Mägde traten herzu, und sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Und auch Lea trat herzu, und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Josef und Rahel herzu, und verneigten sich.
Oh ja, wo war denn der Benjamin? Gerade noch im Mutterleib der Rahel. Den hat den Riesenweg mitgemacht. Und jetzt wunderbar, was wir weiterlesen dürfen. Ein Blick in die letzten Ereignisse bevor Gott die, noch einmal, bevor Gott die Versöhnung des Alls erreicht hat.
Und er sprach: Was willst du mit diesem ganzen Zug, dem ich begegnet bin? Und er sprach, dass ich Gnade fände in den Augen meines Herrn.
Wer ist der Herr?
Der Esau.
Der Esau. Ja. Lesen wir von Jesus Christus, den Verherrlichten, irgendeiner Stelle im Neuen Testament, dass Christus so etwas macht? In der Herrlichkeit, wenn dann Feste gefeiert werden, werden die Feste in Herrlichkeit gefeiert werden, die Gott ja Israel auferlegt hat. Wenn die dann in Herrlichkeit gefeiert werden, lesen wir: Und des Menschen Sohn wird sich schürzen und zu Tische dienen. Also, da ist er aller Diener. In der Herrlichkeit. Er will.
Also. Dass ich Gnade fände in den Augen meines Herrn, da sprach Esau: Ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast. Und Jakob sprach: Nicht doch, wenn ich anders Gnade gefunden habe in deinen Augen, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, da ich nun einmal dein Angesicht gesehen habe, als hätte ich Gottes Angesicht gesehen.
Also, das sind Herrlichkeiten, die man fast nicht wagt auszusprechen. Da hat Gott gegen das Ende der Versöhnung des Alls, den ehemaligen Satan, so wunderbar erhoben. Kennen wir ein entsprechendes alttestamentliches Beispiel? War nicht Nebukadnezar eines Tages von Gott vollständig erniedrigt worden, also wie ein Tier auf dem Feld? Kurz, was ich da noch sagen darf dazu, oder die Schrift dazu sagt: Und der Tau des Himmels benetzte den zum Tier gewordenen Nebukadnezar so lange, bis er erkannte, dass die Himmel herrschen. Und dass ein Gott da ist, der Niedrige erhöht und Hohe in tiefes Gericht versenkt. Und Gott setzte ihn wieder ein, nicht nur in seine frühere Herrlichkeit, sondern fügte der früheren Herrlichkeit noch größere Herrlichkeit hinzu bei der Wiederbringung oder Versöhnung Nebukadnezars, der auf seine Weise wieder ein Schattenriss war für Satan. Liebe Geschwister, wer sind wir, dass wir solche Blicke tun können, dürfen? Wer sind wir? Sind wir in Christo Söhne Gottes? Jawohl. Ist unser Leben mit Christus in Gott verborgen? Jawohl. Leben wir heute am Ende der Tage von 6000 Jahren, das sind 6 Gottestage. Vom Fall Adams bis zum Jahr 2000 sind genau 6000 Jahre vergangen, das sind vor Gott 6 Tage. Und Jahr 2000 ist die große Wende Richtung 1000-jähriges Reich.
So nimm mein Geschenk von meiner Hand, da ich nun einmal dein Angesicht gesehen habe, als hätte ich Gottes Angesicht gesehen, und du Wohlgefallen an mir gehabt hast. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist, denn Gott hat es mir beschert, und ich habe alles. Und er drang in ihn, und er nahm es. Und Esau sprach: Lass uns aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen.
Also er sichert ihn jetzt militärisch, dass der Jakob ganz sicher noch dorthin kommt, wo er wohnen will.
Und er sprach zu ihm:
Jetzt wunderbar.
Mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich säugende Schafe und Kühe bei mir habe. Wenn man sie nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde sterben.
Aha. Was ist dieser Jakob? Ist das ein Herdenführer? Ein Führer, ja, von zarten Geschöpfen. Wunderbar. Ist er da wirklich ein Modell, ein Schattenriss für Jesus Christus? Wenn man sie nur einen Tag übertriebe, zarte Kinder und säugende Schafe und Kühe, wunderbar. Weiter.
Mein Herr, ziehe doch vor seinen Knechte hin, und ich will ein Herr ziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Gange des Viehes, das vor mir ist, und nach dem Gange der Kinder, bis ich zu meinem Herrn komme nach Seir. Und Esau sprach: Ich will doch von dem Volke bei dir zurücklassen.
Ah, von seinen Rittern und von seinen.
Das bei mir ist. Und er sprach: Wozu das? Möchte ich Gnade finden in den Augen meines Herrn? Und Esau kehrte am selbigen Tage seines Weges zurück nach Seir.
Ah. Und der Jakob?
Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus, und seinem Vieh machte er Hütten. Ja. Darum gab er dem Orte den Namen Sukkot.
Das heißt Hütten.
Und Jakob kam wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan ist, als er aus Padan Aram kam. Und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kechita.
So weit. Hast du noch?
Liebe Geschwister, lasst uns noch einmal sehen kommen.
Ah ja, danke.
Auf den Vers 10 und nachher noch Hosea 12, jawohl.
Sehr gut, ja. Also eine wichtige Ergänzung noch dann,
die
uns sehr freuen wird.
Es erstaunt doch, dass da im Vers 10 steht, da ich nun einmal dein Angesicht gesehen habe, obgleich wir ja im Gesetz lesen, niemand hat Gott je gesehen und darf Gott auch nicht sehen. Jetzt das Zweite, da ich Gnade gefunden habe vor dir und du Wohlgefallen an mir gehabt hast. Mitten im Alten Testament solche eigentlich neutestamentlichen Stellen von Angesicht Gottes sehen, Gnade und Wohlgefallen. Das überrascht doch, und wir haben einen ganz zentralen Vers des Alten Testamentes vor uns. 1. Mose 33, Vers 10.
Und jetzt noch Hosea.
Und Hosea, Kapitel 12, Vers 4.
Ja. Damit schließen wir und dann danken wieder zwei Brüder.
Hosea, Amos, Joel, Hosea, Vers 4.
Da steht da irgendwo.
Im Mutterleibe hielt er seines Bruders Verse.
Da wissen wir mal, der Jakob, da haben wir die Verse. Ne?
Und in
ja, aber schnell. Warum hat der hatte die Mutter die Rebekka, ne?
Mutter ist Rebekka.
Rebekka, ja. Ah, ja. Als sie schwanger war, waren Zwillinge im Leib und die haben so gekämpft miteinander da drin, dass die sagt, ja, wenn das so ist, warum bin ich überhaupt schwanger? Das ist ja furchtbar, das ist ja unmöglich, ne? Dann bekam sie die Antwort, ja, zwei Völker sind in deinem Leibe. Ja, und der Jüngere, der wird wichtiger sein vor Gott als der Erste, der rauskommt. Was geschah nämlich? Im Mutterleib normalerweise lag das Jakobli vorn im Mutterleib. Und der Esau da hinten, kann man das auch schon geistlich deuten. Und das hat dem Esau nicht gepasst, der wollte unbedingt der Erste sein. Und hat sich im Mutterleib vorgekämpft und die Geburt kam, da kam also zuerst der Esau raus. Und der war haarig am ganzen Leib und deshalb kannte man ihn Esau. Und was sieht er? Und wie der ganz draußen ist, umklammert das Händchen vom Jakob die Ferse von dem Esau. Ist das gut? Kann dann der Esau, der Erste der Zeit nach, das, was er sich selber erkämpft hat, kann er dann machen, was er will, wenn der Jakob seine Verse hält. Ne? Nicht gut. Liebe Geschwister, also wir könnten noch bis Mitternacht, morgen früh, uns freuen an dem Reichtum unseres Gotteswortes. Ja. Als noch fertig lesen.
Im Mutterleibe, also der Rebekka, hielt er
also Jakob seines Bruders Esaus Verse.
Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott.
Aha, das ist jetzt der Kampf mit dem Engel, heißt mit Gott und weiter.
Da heißt es als Anmerkung unter dem Strich El, mit Gott, also einem El.
Also nicht mal Elohim, Götter, sondern Gott, ja, weiter.
Er kämpfte mit dem Engel und überwand. Er weinte und flehte zu ihm. Zu Bethel fand er ihn und da selbst redete er mit uns.
Ja, danke schön. So, zwei Brüder danken noch mit uns. Fang du Gott an.
Ja, lieber Gott und Vater, nimm herzlichen und innigen Dank für deine frohe Botschaft, die uns jetzt auch heute wieder umgeben darf. Und so dürfen wir hinausgehen mit dieser frohen Botschaft deines Wortes, ja, mit deinem Geist. Ja, du umgibst uns in all unseren Sorgen und Nöten, hinblickend auf dich, ja, dein Angesicht schauen.
Wunderbar.
Deine Gnade festhaltend und uns immer wieder darin bergend, weil wir Wohlgefallen vor dir gefunden haben, wie dein Erstling Jesus Christus. So nimm herzlichen Dank jetzt für diese Stunde der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Wir segnen Israel, wir segnen alle Nationen und wir segnen auch dieses Volk, die Obrigkeit, und wir segnen auch die Nichtsichtbaren und wir segnen alle, die jetzt nicht da sein können und da sein konnten in besonderer Weise. Du bist allen den Deinen nahe und so preisen wir dich über alles, auch für die Fülle immer wieder im Wort und für diesen Reichtum. Halleluja, Amen.
Amen.